Hallo und herzlich willkommen zu Zukunft Freiheit. Wir sind heute bei Folge 4. Ich bin Sven Bentreu, mir gegenüber sitzt Colin Stamm.
Hi zusammen.
Und wir gehen heute in das einzige Land der Welt, das keine rechteckige Flagge hat, als kleiner Side-Fact am Anfang. Und zwar habt ihr es bestimmt mitbekommen. Viele bestimmt auch über Social Media die Proteste in Nepal, die jetzt bekannt geworden sind als Gen Z Proteste, Gen Z Uprising. Und da wollen wir heute uns mal anschauen, was waren denn da genau die Auslöser, was will die Protestbewegung und an welchem Stand sind wir da gerade? Und dazu kann Colin uns einmal einen kurzen Überblick geben.
Ja, sehr gerne. Danke dir, Sven, schon mal für die Einleitung. Genau, wir wollen einmal über die Proteste dort reden. Ich ordne das einmal kurz ein, weil Auslöser war ja so um den, also die Proteste an sich, dass sie dermaßen stark ausgebrochen sind, vor allem in der Hauptstadt von Nepal in Kathmandu, aber auch in vielen anderen weiteren Landesteilen, war ja ein Gesetz, was die Woche zuvor, also um den 5. September, die Regierung in Nepal erlassen hat. Da ging es um Kontrolle von Social-Media-Unternehmen. Neues Gesetz, wonach sie sich registrieren lassen müssten, bestimmte Auflagen erfüllen müssten, wo man quasi mehr Kontrolle ausüben wollte. Die Begründung der Regierung war, es gäbe zu viel Hass und Hetze in diesen sozialen Netzwerken, insbesondere von Fake-Profilen, also gefälschten Identitäten, die da im Land dann ihr Unwesen treiben würden über diese sozialen Netzwerke. Und das führte dann dazu, dass knapp 26 Online-Dienste von der Regierung praktisch zensiert wurden. Ja? YouTube, X, Instagram, LinkedIn, YouTube und so weiter und so fort. Alles Unternehmen, die dann von jetzt auf gleich abgeschaltet wurden in Nepal. Und das hat zu enormem Unmut geführt in Nepal selbst. Und dann kam es halt entsprechend 3 Tage später dazu, dass die Jugend, deswegen, du hast es angesprochen, die Gen Z-Proteste, die dort stattgefunden haben, die gerade die Jugend, so die 18- bis 30-Jährigen auf die Straße getrieben hat, im Protest gegen dieses Gesetz, aber eben auch gegen die Regierung, gegen die Staatsform und gegen die Elite des Landes im Endeffekt. Da können wir jetzt aber auch nochmal genauer reinschauen, wie sich das Ganze eigentlich konkret entfaltet hat. Vielleicht kannst du da einmal reinstarten, wie das Ganze am 8. September dann losgegangen ist.
Ja, wir haben in Nepal eine Situation gehabt, wo wir schon in den letzten Jahren eben wenig Wirtschaftswachstum gesehen haben. Also die wirtschaftliche Situation ist da prekär. Es ist eines der ärmeren Länder, also der durchschnittliche Verdienst im Jahr liegt da bei 1400 US-Dollar. Das führt eben auch dazu, dass viele junge Nepalesinnen und Nepalesen eher Beschäftigung im Ausland suchen, zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Kuwait, aber auch im in einem der größeren Nachbarländer, es gibt ja noch ein größeres, in Indien. Nepal liegt ja zwischen Indien und China. Genau, also wir haben eben schon eine relativ prekäre Situation für viele junge Menschen. Und noch dazu kommt, dass wir eben ein eher korruptes Staatssystem haben. Also es gab eine jüngste Bevölkerungsbefragung, also eine größere Meinungsumfrage, die kommt aus Dezember 24, Januar 25. Und da geben knapp 70% der Befragten an, dass sie Korruption für eines der größten Probleme im Land halten. In der gleichen Umfrage geben sogar 15% an, dass sie selber schon mal jemanden in der Regierung oder im Regierungsapparat bestechen mussten. Das heißt, da herrscht eine relativ große Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie das Land regiert wird. Noch dazu kommt, dass viele auf Social Media sehen, wie Kinder von Regierungsangehörigen den Wohlstand, der da durch Korruption eben in andere Hände umverteilt wird, da zur Schau gestellt wird. Ne, unter dem Hashtag NepoKids konnte man da sehr gut sehen, wie eben die Kinder von den gut betuchteren Regierungsmitarbeitern einen wesentlich besseren Lebensstil pflegen konnten als eben die durchschnittliche Bevölkerung. Vielleicht haben auch einige auf Insta oder so gesehen, das Haus vom Antikorruptionsminister, das ja eher einem...
Ja, habe ich auch gesehen, ja.
Ja, das glich ja auch eher einem Palast, also ein sehr, ein sehr klares Zeichen dafür, dass da etwas schief läuft. Und den Social-Media-Ban, den du gerade angesprochen hattest, der hat im Grunde das Fass da zum Überlaufen gebracht. Das hat dann dazu geführt, dass sich eben viele junge Leute dann da organisiert haben, auch über soziale Medien, Discord, Reddit hat da eine große Rolle gespielt. Ne? Also viele wurden ja abgestellt, viele Plattformen, weil sie sich nicht entsprechend der Regulierung registriert haben, die Regierung da erlassen hatte. Und die sind eben auf die Straße gegangen, haben sich organisiert und haben innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen im Endeffekt dazu haben die Regierung eben zum Rücktritt bewegt, nachdem es natürlich auch einige Tote gab. Es gab ja auch Militäreinsatz gegen die Proteste. Aber am Ende des Tages konnten sich die Protestierenden da jetzt durchsetzen.
Das Ganze hat ja, du hast diese Organisation angesprochen über Reddit. Es gab noch so Discord, war ja auch so eine Geschichte, dass da darüber über diese Plattform entsprechend viel organisiert wurde. Was eigentlich ganz, ganz interessant ist, weil es gibt zum Beispiel ein Zitat, was man nachlesen kann, das kursierte dann auch in der New York Times zum Beispiel, wo jemand gesagt hat, "The Parliament of Nepal right now is Discord." Und das drückt eigentlich die Situation aus. Also es haben sich hunderttausende Leute, waren da oft zeitgleich online über VPN-Kanäle, verschlüsselte Zugangswege, haben sie sich da organisiert über diese Kanäle. Man muss dazu wissen, Nepal ist halt ein Staat, der auch nicht sonderlich digital ist. Ja? Das führte dann dazu, dass einige Unterlagen, die zum Beispiel in diesen Protesten verbrannt wurden, die sind halt vernichtet, weil die wurden nicht digital archiviert. Der ganze Staat basiert enorm auf Papier. Also wenn man denkt, Deutschland ist noch analog, ja, Nepal ist noch deutlich analoger. Und das Ganze hat ja dann so diesen Off-Spin am 8. September genommen. Also wo die Protestierenden zum Präsidentenpalast und zum Parlament gegangen sind und ihrem Unmut Luft gemacht haben. Und als man dann anfing, in das Parlamentsgebäude versucht hat einzudringen, kam es halt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Und die hat eben Tränengas, Wasserwerfer eingesetzt, aber auch eben scharfe Geschosse. Und das ist dann halt so weit eskaliert, dass die ja in das Parlamentsgebäude eingedrungen sind, das in Brand gesteckt haben. Die haben Wohnungen der Minister, des Premierministers, der dann später auch zurückgetreten ist, des Innenministers, vieler ehemaliger Regierungsmitarbeiter auch in Brand gesteckt. Sie haben den obersten Gerichtshof in Brand gesetzt und da knapp 60.000 Akten von aktuellen Fällen vernichtet. Und in dem ganzen Rahmen, was ich noch viel bizarrer fand, war, dass knapp, ich glaube, 13.500 Häftlinge entkommen sind, ja, weil in diesen Unruhen quasi einfach sämtliche staatliche Strukturen zerstört wurden. Also es gibt knapp so, ich glaube, 753 quasi sowas, was wir Kommunen haben, das sind quasi so Lokalregierungen. Von diesen 753 haben über 300 angegeben, dass sie schwere Schäden an ihren Gebäuden haben. Das heißt, neben diesen Hauptprotesten in Kathmandu hat sich im ganzen Land wirklich Gewalt da entfaltet. Allein in Kathmandu und in den Vorstädten oder in der Vorregion von Kathmandu sind 112 Polizeistationen angezündet worden. Da sieht man einfach diese enorme Zerstörung, die da stattgefunden hat. Und das Ganze, der Hauptteil der Proteste innerhalb von 2 Tagen, also 8. und 9. September. Und viele junge Menschen haben skandiert, ja, die haben Plakate erst hochgehalten, wo dann wirklich so, wo es so Anspielungen gab, von wegen, dass sie besonders stark seien mit ihren Memes, die sie posten würden und so. Also wirklich diese Protestgewalt, die sich gerade auch in Form von Vernetzung über soziale Medien dann über VPN-Kanäle und solche Dinge nochmal, das Ganze hat das dann wieder gespiegelt. Und ja, genau. Und innerhalb dieser Proteste gab es dann halt entsprechend diese gewaltsamen Ausschreitungen, die dann dazu geführt haben, dass wir aktuell in Nepal keine Regierung haben. Es gibt jetzt eine Interimsregierung mit einer Interimsvorsitzenden, aber sehr instabile Verhältnisse ja insgesamt. Und da ist ja dann die Frage, werden wir später noch drauf kommen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Aber genau, was weißt du noch zu den Protesten? Hast du noch was zu ergänzen, was wichtig ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, dort ist ja gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar das Thema Discord, und das Discord ja sehr wichtig war jetzt bei den Protesten, und das Discord jetzt so eine Art Parlament, das neue Parlament ist. Da haben wir jetzt ja gesehen, dass sich ja auch über Discord die Protestierenden abgesprochen haben, wen sie denn gerne als Interimspräsidentin hätten. Ne? Und das ist ja jetzt also die Frau war bisher Präsidentin vom Verfassungsgericht, ist jetzt eben in Verhandlungen von den Protestierenden mit der Regierung eben eingesetzt worden. Also da gab es jetzt eben diesen Konsens, dass man das jetzt als Übergangsregierung oder dass sie die Übergangsregierung leitet bis zum 5. März. Das ist ja eine ganz spannende Entwicklung, ne? Dass man über Discord quasi eine Wahl abhält und die Wahl dann im reellen Leben dann auch umgesetzt wird. Ne? Also man kann das natürlich, also das kann man sich natürlich aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Auf der einen Seite haben wir hier natürlich eine sehr niedrigschwellige Beteiligung gehabt von allen Menschen, die eben an diesen Protesten beteiligt waren. Also es gab jetzt nicht diese kleine Gruppe von, ich sag jetzt mal, Redelsführern, die dann einfach für die gesamte Gruppe sprechen, ohne da eigentlich groß Rücksprache halten zu müssen. Sondern da hatten alle die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Aber zur Wahrheit gehört da natürlich auch, dass von den knapp 130.000 Menschen, die in diesem Discord-Channel waren, 7.713 abgestimmt haben bei dieser Umfrage. Und noch dazu kommt, man muss ja nicht registrierter nepalesischer Bürger sein, um da reinzukommen, sondern das kann ja theoretisch jeder. So, das heißt, also Demokratie theoretisch ist es jetzt auch nicht ganz sauber, so eine Wahl abzuhalten.
Ja, klar.
Wobei
da ist ja das Interessante, also es gab diese Abstimmung, aber dass diese Sushila Karki dann, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, dann eingesetzt wurde, war ja nicht nur eine reine Entscheidung von den Protestierenden über Discord, sondern die haben sich halt auf diese Kandidatin dann auch verständigt, und dann gab es quasi Absprache. Also einmal gab es die Protestbewegung, als es dieses absolute Machtvakuum gab. Der ehemalige Premier Katka Prasad Oli zurückgetreten am 9. September, Machtvakuum für knapp 4 Tage. Und bis zu diesem Zeitpunkt gab es halt über Discord diese Absprachen unter den Protestierenden, wem wollen wir überhaupt? Und dann haben die sich zusammen mit dem Armeechef und einem Mitarbeiter oder Sprecher des Präsidenten quasi dann darauf geeinigt, dass sie diese Person als Interimspräsidentin einsetzen. Ne? Also da gab es dann quasi koordinierte Absprache, weil in Kathmandu selbst ja auch für diese 4 Tage, wo es ein absolutes Machtvakuum gab, vor allem ja die Armee dann die Kontrolle, die Sicherheit und die Aufrechterhaltung so der öffentlichen Ordnung, würde man vielleicht sagen, übernommen hat. Es gab ja auch eine Ausgangssperre. Das heißt, das staatliche Gewaltmonopol, was zu dem Zeitpunkt nicht wirklich existent war, das war quasi in Händen der Armee für 4 Tage, die sich übrigens auch zurückgehalten hat in den Protesten und das Ganze so organisiert hat, die auch zur Bedingung gemacht hat, dass sie sagt, wir greifen ja ein und moderieren das Ganze, wenn der Premierminister zurücktritt. Also das war auch Bedingung für die Armee zu sagen, okay, wir greifen hier ein, moderierend, aber natürlich nicht mit militärischer Gewalt, sondern moderierend, dass sie quasi als so eine Art beruhigende, deeskalierende Macht wahrgenommen wurden über diesen Zeitraum. Und deswegen, das war so richtig demokratisch natürlich nicht. Du hast es gesagt, ein geringer Prozentsatz, der sich da über Discord beteiligt hat. Aber es waren natürlich im Endeffekt Absprachen auch, dass man sich auf diese Kandidatin überhaupt einigen konnte. Es war, glaube ich, eher auch eine Notlösung, ne? Weil selbst unter den Protestierenden gibt's oder gab es und gibt's Zwiespalt, wen man denn eigentlich will. Also so Sheila Khaki war die eine als eine sehr juristisch versierte Person. Das andere wäre Kulman Gishing gewesen. Das ist ein ehemaliger Chef der nepalesischen Elektrizitätsbehörde, den andere quasi präferiert hätten. Ja? Weil so Sheila Khaki steht zum Beispiel für so einen harten Antikorruptionskampf, diesen ganzen Sumpf an Fett an Wirtschaft zu beseitigen. Die einen haben das präferiert, die anderen, die vor allem um ihre wirtschaftliche Existenz Sorge hatten, die haben dann gesagt, okay, wir brauchen eher Gishing, den ehemaligen Chef der Elektrizitätsbehörde, weil der halt sich wirtschaftlich enorm gut auskennt, ja, die dann eher auf dieses Pferd gesetzt haben. Im Endeffekt hat man sich jetzt auf sie geeinigt, um so diese 6 Monate des Übergangs zu moderieren. Aber da werden wir dann natürlich eh sehen müssen, wo das Ganze jetzt noch hinführt und was in diesen 6 Monaten dann passiert.
Ja, absolut. Also das zeigt ja auch nochmal, dass dieser Prozess sich ja auch nicht aus einer sozialen Gruppe speist, also natürlich eher junge Menschen, aber eben auch also sowohl Studenten als auch Leute, die schon abgeschlossen haben, auf Jobsuche sind, Leute aus prekären Arbeitsverhältnissen. Das zeigt natürlich auch, dass es da natürlich verschiedene politische Meinungen gibt innerhalb dieser Gruppe. Was man da ja auch sehen muss, ist, dass du hast gerade schon angesprochen, das Militär spielt da jetzt ja eine Rolle, dass innerhalb der nepalesischen Bevölkerung generelles Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen herrscht. Ne, also der, also das Vertrauen in den Premierminister lag bei 15%. Ja, also das in Lokalregierungen bei 20%. Ja. Das Militär hingegen schneidet noch relativ gut ab. Also knapp 40% ja. der Bevölkerung vertrauen dem Militär. Und da bleibt jetzt eben zu hoffen, dass das Militär diesen Prozess auch so begleitet, dass am Ende da auch wieder eine demokratische Regierung steht. Oder eben demokratischer Prozess hin zu einer möglichen neuen Verfassung. Weil ein Großteil der Bevölkerung ist sich auch einig, dass man etwas an der Verfassung ändern müsste. Also über 50% geben an, man bräuchte größere Anpassungen innerhalb der Verfassung. Noch ein weiterer Prozentsatz meint zumindest, man müsste geringfügige Anpassungen vornehmen. Aber das zeigt ganz klar, also es gibt da strukturelle Probleme in dem Land, mit dem die Leute nicht mehr leben wollen, was eben zu diesen Protesten dann am Ende des Tages geführt hat.
Dieser Staat, den wir aktuell sehen, dieses ja demokratisch mehr oder minder fraglich mit einem Fragezeichen vielleicht versehen, dieser Staat ist ja auch noch nicht so alt. Also die Verfassung, die jetzt aktuell noch galt, ne, kann man jetzt in den Raum stellen, inwiefern die überhaupt noch Relevanz aktuell hat. Aber diese Verfassung ist aus September 2015. Das heißt, der Staat so in seiner Form jetzt ist knapp 10 Jahre erst alt. In dieser Zeit, die Amtszeiten der Ministerpräsidenten war enorm kurz in vielen Dingen. Der ehemalige Ministerpräsident jetzt, Pragat Oli, der war zum 4. Mal jetzt Ministerpräsident. Ne? Also es ist auch kein Zeichen einer gesunden Demokratie, wenn immer wieder Leute quasi wiedergewählt werden, weil das gleiche Führungspersonal an der Spitze steht in diesen Parteien. Zumal ja Pragat Oli auch Vorsitzender der kommunistischen Partei war. Also das aktuelle nepalesische System ist auch sehr was also wenn es um Meinungsvielfalt geht und das Widerspiegeln unterschiedlicher Meinungen in der Gesellschaft sehr mau besetzt. Also das eine ist, es gibt drei Parteien, das ist die nepalesische Kongresspartei im Endeffekt, es gibt die Maoisten und die Kommunisten. So, das ist quasi das Spektrum, was sich da widerspiegelt. Meist haben immer zwei der Parteien miteinander kooperiert, jetzt in den letzten Jahren so eine Art Koalition gebildet und die dritte war halt in der Opposition. Aber da weiß man schon, also richtig Ausfall gab es auch nichts, begründet auch einen Teil der Unzufriedenheit der Leute. Und es führte halt immer dazu, dass immer die gleichen Leute dann wieder in die Ämter kamen. Also die ehemalige Außenministerin jetzt, ihr Ex-Mann oder so, ich glaube aus der Familie, der war dann vorher Ex-Premierminister mal und solche Geschichten. Also da weiß man, wie die Macht dann aufgeteilt wurde in Nepal, was natürlich so ein kleines Parteiengeflecht dann auch begünstigt dann. Und wenn man dann schon hört, ja, nepalesische Kongresspartei und dann habe ich die Maoisten, die Kommunisten, also es ist jetzt auch nicht ein sehr breites politisches Spektrum, was da abgebildet wird. Nicht verwunderlich, dass es dann zu so einem Staat, der so jung ist und so instabil natürlich auch und mit so vielen Problemen zu kämpfen hat, auch in der Region, in der er sich befindet, dann innerhalb von so kurzer Zeit auf, ja, so schnell dann quasi schon am Rande des Zusammenbruchs steht.
Ja, du hast gerade angesprochen mit den drei Parteien. Also es gibt ja mittlerweile auch noch ein paar kleinere Parteien, die jetzt bisher nicht so die große Rolle gespielt haben. Und die zeigen vielleicht auch ein bisschen, in welche Richtung es sich in Zukunft entwickeln könnte. Ne, weil das Vertrauen in diese drei großen Parteien ist halt extrem niedrig. Jetzt haben wir schon seit einiger Zeit ja auch immer noch dieses pro-monarchistische Movement. Also Nepal war ja ziemlich lange auch eine Monarchie bis 2006?
2008,
Entschuldigung, bis 2008. Und es gibt immer noch einen kleinen Prozentsatz an Menschen, die auch da in diese Richtung sich eine Entwicklung wünschen würden. Jetzt gibt es eine Partei, die sich klar pro monarchistisch ausspricht, die hat aber auch in den letzten Jahren 4 bis 9% mal erhalten. Oder 4 bis 6%. Und dann gibt es aber auch noch das neue, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich gebe mir Mühe, die Rashtriya Swatantra Party.
Herausfordernd, ja, ich weiß.
Herausfordernd, genau. Die hat in den letzten Jahren auch wesentlich mehr junge Nepalesinnen und Nepalesen angezogen. Vor allem diejenigen, die außerhalb von Nepal arbeiten. Und die gab's auch erst 6 Monate vor der Wahl 2022 hat die sich überhaupt gegründet und die hat jetzt mittlerweile schon 21 Sitze im Unterhaus. Also die Royalisten, die haben da immerhin 14 Sitze.
Okay,
also das zeigt zumindest schon mal, das sind zwei kleinere Gruppen, die halt eben eine Änderung wollen am politischen System, die vielleicht in der Zukunft nochmal eine andere Rolle spielen werden.
Du hast es angesprochen, ich glaube die Zahl, auch die mit diese Jahreszahl 2006, die du im Kopf hattest, um einmal diesen kurzen historischen Rückblick vielleicht auch zu wagen, um nochmal quasi zu rekapitulieren, wie ist eigentlich die Monarchie denn geendet? 1996 bis 2006 gab es halt Bürgerkrieg in Nepal und dann gab es quasi nach Ende des Bürgerkriegs noch 2 Jahre, wo die Monarchie noch existent war, aber eigentlich, da war schon klar, dass das ganze System eigentlich zusammenbrechen wird. Und das war natürlich auch, dieser Bürgerkrieg war auch Teil der Frage, ja, wie dieser Staat eigentlich weiterentwickeln oder wohin die Reise weitergehen soll, weil es damals auch schon Unmut über diese Staatsform gab. Und vielleicht kannst du mal, wir haben nämlich uns schon darüber ausgetauscht, anekdotenhaft erzählen, wie die Monarchie quasi, also fast selbst ihrem Ende schon entgegengelaufen ist. So 2001 war das nämlich, glaube ich, weil die Geschichte ist wirklich atemberaubend, was da passiert ist. Vielleicht willst du das unseren Zuhörern, ich glaube, wir wollen das dir nicht vorenthalten, du kannst einmal kurz beschreiben, was da passiert ist.
Ja, gerne. Also mich wundert es eigentlich, dass das noch nicht verfilmt wurde. Das gibt es eigentlich genug Stoff her, wie in Nepal die Monarchie sich in ihren letzten Zügen so entwickelt hat. Wir haben nämlich, ja, du hattest ja gerade den letzten König schon angesprochen, der hatte ja dann nicht mehr so viel Erfolg. Das war ja König Gyanendra. Der kam 2001 ins Amt oder hat den Thron bestiegen. Wie nennt man das da bei Königen? Was wären die?
Thron besteigen, ich glaube Amt, weiß ich nicht. Das klingt so Amt, nach einem demokratischen
nicht,
Prozess.
Ja, ja. Nee, ja. Das, ja. genau, er hat vor allem in seiner Zeit, in den letzten Jahren, eben versucht, vor allem mit repressiven Mitteln seine Macht zu behalten, was dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass die Monarchie in Nepal gestürzt ist. Jetzt ist es aber so, King Gyanendra, der wäre eigentlich gar nicht der Nächste in der Thronfolge gewesen. Denn er war nur der Bruder vom König zweimal davor, also vom vorletzten König. Das war nämlich König Birendra. König Birendra hat in seiner Amtszeit, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar versucht, ein Stück weit das Land zu liberalisieren oder Reformen anzustoßen, hatte aber scheinbar gewisse Diskrepanzen mit seinem Sohn, der Thronfolger gewesen wäre. Mit dem Kronprinzen Dipendra verhält es sich wie folgt. Er war auf einer von den Partys, die im nepalesischen Königspalast waren, scheinbar so unzufrieden damit, dass er der Party verwiesen wurde. Es gibt Berichte, dass er unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, dass er kurzerhand mit einer AK-47 zurück auf die Party kam und sowohl sein Vater, König Birendra, die Königin Aishwarya und 7 weitere Mitglieder der königlichen Familie erschossen hat. Dann hat er versucht, sich selber umzubringen, hat sich in den Kopf geschossen. Das hat nicht ganz funktioniert. Er lag dann noch 3 Tage im Krankenhaus im Koma, da er ja logischerweise der Kronprinz war. War er dann tatsächlich auch noch für 3 Tage König, ist dann aber trotzdem noch verstorben. Und dadurch kam dann überhaupt der darauffolgende König Gyanendra ins Amt. Genau, das ist die Story dahinter und ich freue mich da auf jeden Fall auf die Netflix-Adaption.
Ja, genau. Hollywood lässt grüßen. Wahnsinn. Ja, genau. Also instabile Fahrwasser, ja. Und dann gab es diese, was danach passiert ist, in 2008 war die Monarchie eigentlich zu Ende. Und dann gab es so 7 Jahre bis 2015, bis es überhaupt eine Verfassung gab, die diesen demokratischen Staat dann begründet hat. Es ist im Endeffekt ein föderal organisierter Staat mit 7 Provinzen, so ein bisschen wie Bundesländer, aber der in seiner Struktur halt nie wirklich große Legitimation hatte, ja, weil es nie wirklich vom Volk ausgehend war, alte Strukturen und Hierarchien weiterhin bestanden haben und dieses Ungleichgewicht in Nepal einfach wirklich enorm groß ist. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir jetzt ein Machtvakuum haben. Und dann, wenn wir uns einmal ein bisschen wagen, einmal einen Schritt zurückzugehen und ein bisschen die ganze Region uns anzuschauen, dann sehen wir, Nepal befindet sich ja jetzt mit Sitz im Bereich des südlichen Himalaya nicht gerade in einer sehr stabilen Region, die von wenigen Konflikten geprägt wäre, sondern genau im Gegenteil. Eingeklammert quasi von Indien und China, den beiden sehr großen Nachbarn, und daher reichlich Konfliktpotenzial. Wir haben Indien, die mehrere Problemzonen haben, insbesondere wenn es um Grenzkonflikte geht, mit Pakistan auch noch gar nicht so alt, auch noch dieses Jahr, wo es einige bewaffnete Auseinandersetzungen gab. Wir haben Indien und Bangladesch, wo es auch sehr viele in Bangladesch selbst viele anti-indische Proteste gibt, Aufrufe, Kampagnen und allerlei solcher Dinge. Und dann gibt es noch so einen Konflikt, der quasi schon seit knapp 5 Jahren insbesondere, aber schon immer vorher ein Problem war. Und das ist eine Grenzziehung zwischen Indien und China, knapp über Nepal, auch im Himalaya, wo die beiden über eine Grenze streiten, die eben zur Zeit der britischen Kolonialzeit noch, wo Indien noch quasi britisches Kolonialgebiet war, gezogen wurde. Und wo immer jedes, vor allem China halt aktuell indisches Staatsgebiet beansprucht im Himalaya. Und das führte dann 2020 sogar so weit, dass es bewaffnete Auseinandersetzungen gab, wo dann 40 indische Soldaten umgekommen sind. Verrückterweise muss man dazu sagen, in diesem, es war quasi ein Grenzzonenkonflikt, in diesem Gebiet, wo sie sich da getroffen haben, wo es diese militärische Auseinandersetzung gab. Das waren, ich habe es extra nachgelesen, es waren Faustkämpfe, weil der Einsatz von Schusswaffen war ja verboten in diesem Gebiet und deswegen haben die sich gegenseitig mit der Faust aufs Maul geschlagen. Stelle ich mir ziemlich verrückt vor, dass quasi in einem Konflikt dort der Schuss, also über Grenzen wird gestritten, aber das Verbot der Schusswaffen, da halten sich dann alle dran und hauen sich dann schön, ne, mit der Faust links und rechts eins aufs Maul. Fand ich schon sehr merkwürdig irgendwie. Das war quasi so ein Zustand vor 5 Jahren, wo da waren wir wirklich am Rande der Eskalation. Ich muss sagen, ich habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das damals so stark oder so angespannt war, die Situation. Mittlerweile hat man sich darauf verständigt, quasi viel Militär Personal und Gerät dort abzuziehen und man macht noch regelmäßig Patrouillen. Aber da sieht man halt um Nepal herum, also wirklich in Zangengriff von lauter Problemen befindet sich dieser Staat. Und da geht es natürlich jetzt haben wir ein Machtvakuum. Da wird es Versuche geben, von Indien als auch von China entsprechend sich quasi seinen Einfluss in Nepal zu sichern. Ein Land mit knapp 30 Millionen Einwohnern, im Himalaya auch strategisch wichtig. Da wird jedes Land versuchen, seine Kooperation oder halt eben seinen Einfluss auszubauen. Und da ist dann die Frage, was wird die nächsten 6 Monate bis zur neuen Regierung, dort passieren? Wie werden diese Länder da Einfluss nehmen? Ja, in den letzten Jahren unter dem ehemaligen Premier gab es eine enorme Annäherung an China. Sie haben viele Sachen im Rahmen der Belt and Road Initiative, also der Seidenstraße, wie wir das nennen, hat Nepal quasi sich vieler Projekte dort sichern können. Am Ende hat es an der Umsetzung zwar ein bisschen gehapert, aber man hat diesen Kurs Richtung Pro-China gesehen, sehr zum Entsetzen Indiens. Aber jetzt aktuell, auch mit Sushila Karki, sieht man, okay, jetzt gibt es wieder eine Reorientierung auch Richtung Indien. Da ist die Frage, ne, wo wird sich Nepal dann zukünftig dann hinorientieren?
Ist eine sehr spannende Frage, vor allem, also sowohl China als auch Indien haben ja ein Interesse daran, dass Nepal nicht zu einem Staat wird, der sich zu stark an den jeweils anderen bindet. Also dass Nepal eher so eine Art Pufferstaat bleibt, der den jeweils anderen Konkurrenten eigentlich möglichst weit von der eigenen Grenze weghält. Wir hatten ja auch gerade schon mal kurz über den Systemwechsel gesprochen, also von Monarchie hin zu konstitutioneller Republik. Und ja, damit einher ging auch, dass sich Nepal außenpolitisch nochmal ein Stück weit hin zu Indien wieder orientiert hat. Ne? Also unter den letzten drei Königen hat man sich eben nochmal stärker an China orientiert. Du hast ja gerade auch angesprochen, die verschiedenen Projekte für China spielt es jetzt aber nicht unbedingt eine große Rolle, welches System da jetzt eigentlich herrscht. China ist ja sehr gut darin, sich nicht in innenpolitische Angelegenheit, in politische Angelegenheiten einzumischen, zumindest auf den ersten Blick, sondern eben über diese Schiene Wirtschaftsförderung und wir machen hier ein bisschen Infrastruktur und so weiter und so
Ja, genau.
fort, da eben Beziehungen aufzubauen. Und das haben sie eben auch geschafft, mit den drei großen Parteien, die da jetzt immer geherrscht haben. Aus indischer Sicht gibt es ja generell eine enge Beziehung, ne? Also Nepal ist ja auch größtenteils hinduistisch geprägt. Also es gibt ja viel Verkehr zwischen den beiden Grenzen. Also da gibt es ja auch enge wirtschaftliche Verflechtungen in der Grenzregion. Und da haben beide Seiten eigentlich ein Interesse daran, dann gutes Verhältnis zu haben und vor allem eben auch stabile Verhältnisse da in dem Land zu haben, ohne sich da jetzt groß einzumischen.
Zumal in dem Konflikt natürlich jetzt auch oder in der Frage, wer da seinen Einfluss wie sichern kann, hat sich jetzt auch die USA nochmal eingemischt. Nachdem
Na
ja
klar.
Trump zum Beispiel die ganzen Entwicklungshilfen ja alle gestoppt hat, sind sie jetzt doch freigegeben worden, zum Beispiel für Nepal, wo knapp eine halbe Milliarde US-Dollar investiert wird. Und zwar in ein Infrastrukturprojekt, eine Straße, glaube ich, und in eine Stromleitung, ja, die vor allem Nepal enger an das indische Netz binden soll. Wo man ganz klar sieht, natürlich stehen da auch, spielen da geostrategische Interessen auch vieler Großmächte natürlich eine Rolle, auch der USA, die nicht vor Ort direkt eigentlich ja was zu tun haben mit diesem kleinen Nepal, könnte man sagen, was interessiert die das? Aber natürlich geht es darum, auch wer da demnächst regiert und unter welchen Fittichen quasi die Regierung dann arbeitet primär und welches Land da wie Einfluss darauf ausüben kann. Deswegen ist wahrscheinlich auch die Frage, wer da demnächst Regierungschef wird und wie sich die Struktur des Landes, die politische Struktur entwickeln wird, wirklich von zentraler Bedeutung, auch wenn es um andere Konflikte in der Region geht und um die Stabilität so von Asien insgesamt. Aber ich würde mal sagen, wir machen mal weiter. Und zwar habe ich jetzt gedacht, ich stelle dir mal drei Fragen. Wir kommen zu unserer neuen
Ja,
Rubrik, die wir
gerne.
hier haben.
Gerne, gerne.
Und zwar letztes Mal hast du mir drei Fragen gestellt und ich habe ziemlich mies abgeschnitten am Ende. Ich habe mich einmal falsch
Ach nein,
korrigiert. Das
nein,
war
nein,
noch,
nein. Das.
Gottes Willen, ganz schlimm, wirklich. Das ist jetzt ein
Ja.
Trauma, ja. Das ist ganz Katastrophe. Aber jetzt kann ich dich mal ja
Dann bin ich jetzt
hier
dran mit
herausfordern und testen. Jetzt bin
blamieren.
ich mal
Ja.
gespannt. Nein, ich bin gespannt. Und zwar drei Fragen, zwei Schätzfragen oder Zahlen, die eine Sache historischer, eine historische Frage, eine Sache, die man nur weiß, wenn man sie eigentlich wirklich gelesen hat, und eine Sache, wo du sagen musst, ob das wahr oder falsch ist. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Bist du ready?
Ich bin ready.
Du bist ready, okay. Die erste Frage wäre, wie viele junge Nepalesen täglich, also nicht im Jahr, täglich das Land verlassen.
Eklig.
Wir haben ja über die schlechte wirtschaftliche
Oh.
Lage gesprochen, dass das auch quasi Treiber ist, von
Ja.
jungen Leuten ins Ausland zu gehen. 30 Millionen Leute leben in dem Land. Jetzt die Frage, wie viele Leute gehen täglich aus dem Land?
Es ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Damit ich, wenn ich jetzt gleich falsch schätze, nicht ganz so blöd dastehe, hau ich noch mal zwei andere Zahlen raus, um das noch mal ein bisschen auszugleichen. Also ich weiß zumindest, ein Drittel vom BIP kommt alleine von Auslandsüberweisungen. Also das ist schon extrem viel. Also extrem viele junge Nepalesinnen und Nepalesen arbeiten im Ausland und schicken Geld zurück. Und das macht im Dritt ein Drittel des gesamten Wirtschaftsaufkommens aus. Und ich weiß, dass wenn man Nepalesinnen und Nepalesen fragt, was sie sich denn vorstellen könnten, in welchem Bereich sie arbeiten würden, dann ist die Top-Antwort mit 72% ja, irgendwo im Ausland. Also das deutet schon darauf hin, dass es eine große Zahl sein wird. So, jetzt habe ich irgendwo mal, jetzt auch bei der Recherche, die Zahl 3000 gelesen. Ist
Die
das eine
Frage, was für ein
Zahl?
Zeitraum?
Ja. Was für ein Zeitraum? Täglich wäre ein bisschen viel. Dann ist das Land ratzfatz leer. Im Jahr finde ich auch irgendwie ein bisschen wenig. 3000, so, die haben 30 Millionen Einwohner. Wie viel Prozent waren noch mal unter 30, das waren auch
Also
schon viele.
das Durchschnittsalter von Nepal liegt bei knapp 25, ne? Also es ist eine sehr junge
Durchschnittsalter
Bevölkerung.
25.
Ja.
30 Millionen, Durchschnittsalter 25. Sagen wir mal, nee, 3000 im Jahr wäre dann auch sehr wenig wieder. Sagen wir mal, 3000 im Monat kommt es hin.
Also ich habe eine
Dann sind wir im
2000
Jahr bei
gefunden.
100.
Ich habe
Ich sag 100 am Tag.
100 am Tag.
Ja,
100 am
ja.
Tag. Ah, okay. Also ich habe
Oder
2000 gefunden und nicht im
ja.
Monat, sondern täglich 2000
Täglich
am Tag.
2000. Um Gottes
Täglich
Willen, das ist ja
2000
irre
Leute.
viel.
Also im Jahr irgendwas zwischen 700.000 und 800.000 Leute verlassen das Land. Das ist halt einfach wirklich unfassbar viel. Kann man sich vorstellen, was das für das Land bedeutet.
Ist ja Wahnsinn.
Ja,
Dann
und
30 Jahre und das Land ist leer.
Ja, so ungefähr, aber bei der hohen, scheinbar sehr hohe Geburtenrate noch in Nepal, deswegen ist das Durchschnittsalter
Ja,
auch
okay,
so jung. Und das
das
gleicht
relativiert sich
natürlich
ein
ein bisschen
bisschen,
wieder
ja.
aus, aber es findet halt enormer Brain Drain auch statt, also dass junge Leute da
Wahnsinn,
ins
ja.
Ausland
Und
fliehen.
vor allem, die sind ja eigentlich auch gut ausgebildet, ne? Also dieses.
Ja, wobei auch viele, gerade im Bereich Nahe Osten und arabische Staaten sind auch viele ungelernte Arbeitskräfte, ne?
Ja, das stimmt.
Also wir erinnern uns an die Bilder aus Katar, Fußballstadionbau und so. Also das nächste, was ich dich fragen wollte, ist jetzt Folgendes. Wie lange, wir haben über die Monarchie geredet, wie lange gab es denn eine Monarchie in Nepal? Also wir wissen, dass sie 2008 geendet ist, aber wie viele Jahre davor hat die Monarchie in Nepal existiert?
Viele Jahre, ja. Es war ja Teil von Großbritannien, wenn ich mich nicht täusche, während der Kolonialzeit.
Da fragst du, was kann sein? Da weißt du vielleicht mehr als ich.
Da, ja, dann, da wäre dann die Frage, hat die Monarchie währenddessen fortbestanden oder wurde sie danach wieder neu eingesetzt? Ich gehe jetzt mal davon aus, sie wurde danach wieder eingesetzt. Dann würde ich tippen 80 Jahre. Oder sie bestand seit dem Mittelalter schon fort. Dann sind wir bei 600, 700, 800 Jahre. Das sind meine beiden Guesses.
Du hast zwei Guesses, ja. Wir nehmen mal die goldene Mitte ungefähr, ne? 240 Jahre, also
240 Jahre, okay.
1768. 1768 hat sich quasi so eine hinduistische Monarchie gegründet in Nepal, und die hat dann halt 240 Jahre bestanden, diese Dynastie
Ah,
dort.
spannend, ja.
Relativ dafür damals sehr stabil, ne? Also diese Monarchie hat
Ja,
sich
ja,
unter allen widrigen Umständen doch sehr lange gehalten.
ja. Ja. Weißt du, was es davor da gab?
Keine Ahnung. Ich habe jetzt nur das gefunden. Wäre aber
Okay.
interessant auch zu wissen, ob das auch
Ja.
vielleicht eine Monarchie, eine andere
Aber wir
Form
sind ja
war
auch
oder.
kein Geschichtspodcast.
Ja, ich wollte
Ne?
gerade
Das
sagen.
ist,
Also, ne, das ist. Ja, da würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu behaupten, ich wüsste da was zu, aber. Genau. Und eine dritte Frage jetzt. Wahr oder falsch?
Yes.
Ich stelle mal eine Behauptung in den Raum. Die Behauptung ist, Nepal ist das Land, was im Rahmen von der UN-Friedensmission oder der UN-Friedenstruppen, also die Blauhelme, die meisten Soldaten stellt. Wahr oder falsch? Von allen Ländern.
Ja, ich sage, das ist wahr und begründe das ganz kurz. Ich meine, Nepal war das Land, das in der britischen Armee auch sehr viele Soldaten schon gestellt hat. Da gab es auch diese Elite-Truppe, die in der britischen Armee schon gedient hat. Und ich glaube, die sind auch weiterhin sehr gefragt und im Einsatz. Und innerhalb von UN-Blauhelm-Einsätzen ist es eh meistens so, dass Soldaten dort unterwegs sind, die aus eher ärmeren Ländern kommen. Also es hat verschiedene Gründe. Deswegen sage ich, das ist wahr.
Ja, richtig. Also es sind knapp 7.600 nepalesische Soldaten, die halt im Rahmen von diesen ganzen Friedensmissionen aktiv sind. Und es ist mit Abstand so das Land, was die meisten Soldaten es gibt, ne, stellt für diese Mission. Es gibt noch ein paar andere, die in der ähnlichen Größenordnung ein bisschen weniger sind, aber es sind halt alles Länder, die nicht so
Ja.
sonderlich gut betucht sind eigentlich,
Ja,
ne? Das ist, wie du das schon gesagt hast, wirklich auffällig, dass, ne, wie
das
diese
ist genau.
Friedenstruppen strukturiert sind.
Also da haben wir ja, also klar, ne, also es ist natürlich vor allem eine gute Verdienstmöglichkeit für Menschen, die sonst eben in einem wirtschaftlichen System wie Nepal ja sonst kaum Perspektiven haben. Für ein Land wie Nepal ist es auch eine Möglichkeit, Geld in den Staatshaushalt zu bekommen. Und dann gibt's da natürlich auch nochmal einen Grund, den man hier im Westen nicht so gerne hört. Also in der westlichen, wenn bei uns in den Nachrichten rumgeistert, hier und da sind deutsche, französische Soldaten gestorben, dann werden so Einsätze nämlich wesentlich schneller in Frage gestellt, als wenn es eben
Ja.
Soldaten aus fernen Ländern sind. Sollte man bei der Diskussion nämlich auch nicht vergessen.
Ja, traurigerweise ist das so, das stimmt. Ja, gut, aber also Wir wollen jetzt nicht zu viel Trübsal hier blasen.
Nee, auf
Wir haben
keinen
viel
Fall.
Über junge Menschen geredet und
Yes.
den ganzen Spirit, den sie gerade verkörpern. Dann wollen wir jetzt vielleicht mal einen Ausblick wagen, was uns Hoffnung macht. Wir meinen jedes Mal, für diejenigen, die uns vielleicht noch nicht gehört haben oder uns das erste Mal hören, wir geben am Ende immer einen kurzen positiven Ausblick, was uns persönlich Hoffnung macht in dieser Situation zu dem Thema, was wir gerade behandelt haben. Und da würde ich dich jetzt einfach mal fragen, Sven, was in dieser Gesamtgemengelage im Rahmen dieser Proteste, die da stattgefunden haben, aktuell Interimsregierung, Wahlen nächstes Jahr, Frage, wie entwickelt sich dieses Land, was macht dir Hoffnung?
Ja, dafür würde ich das eigentlich in größeren Kontext einmal einordnen. Und zwar, also wir haben ja 2011 rum gesehen, erst den arabischen Frühling. Da haben ja auch vor allem Twitter und Facebook damals noch einen großen Einfluss auf Organisationen von Protesten gespielt. Jetzt sehen wir sowas wie den asiatischen Frühling, nämlich wir haben ja auch Proteste in Myanmar in den letzten Jahren gesehen, in Sri Lanka, in Bangladesch. Und da war es überall die Gen Z, die jetzt eben nochmal mit der nächsten Generation von Social Media sich eben organisiert hat. Ja, da haben wir nämlich eben gesehen, dass eben über Plattformen wie Reddit, über Discord sich eben sehr schnell eben Bewegungen organisieren können, dass es da eben auch nichts bringt, wenn die Regierung dann sagt, so jetzt machen wir hier mal einen Shutdown. Die Menschen finden da eben trotzdem Wege, sich zu organisieren, also zum Beispiel über VPNs. Also jetzt hat man zum Beispiel auch gesehen, ein VPN-Anbieter hat mit Beginn der Proteste einen Nutzerzuwachs von 6000% in Nepal gesehen. Also diese Generation lässt sich da eben nicht mehr so schnell den Mund verbieten, wenn sie irgendwo Probleme sieht. Und was wir eben über Social Media dann dadurch auch sehen, ist, dass sich solche Sachen wie Korruption eben auch also Informationen über Korruption schneller verbreiten. Also Zensur funktioniert an der Stelle dann nicht mehr so gut. Und das kann einem auf der einen Seite Mut machen, ne? Also wir sehen jetzt hier zum Beispiel, dass für Antikorruption, für demokratische Proteste die sozialen Medien eine positive Rolle spielen können. Ne? Wir diskutieren ja bei uns im westlichen Kontext eher immer über die negativen Folgen, also Fake News, Desinformation. Aber die andere Seite der Medaille ist eben, dass es auch einen positiven Einfluss auf eben solche Bewegungen haben kann. Genau, und das ist mein positiver Ausblick, dass ich eigentlich doch relativ viel Vertrauen in die Zukunft habe, gerade was junge Menschen angeht, die, glaube ich, ganz gut mit diesem Internet umgehen können. Und das zum Beispiel, ne, auch noch eine Zahl aus Nepal, die will ich noch reinwerfen, dass von 90%, die Zugang zum Internet haben in Nepal, also 90% nutzen soziale Medien regelmäßig und trotzdem vertrauen nur 10% in den Inhalt, den sie da sehen. Das heißt,
okay, ja.
Die Leute gehen da schon kritisch mit um.
Ja,
und können trotzdem, genau, und können trotzdem eben die sozialen Medien in ihrem Sinne zur Organisation nutzen.
Wow, ja, interessant. Ja, gut, ich teile viele Dinge, die du gesagt hast, deswegen, ich glaube, mein positiver Punkt unterscheidet sich vielleicht gar nicht mal so stark. Ich würde es vielleicht ein bisschen allgemeiner fassen, auch in einem globalen Kontext jetzt zu sehen. Und da finde ich, es ist einfach ein Beispiel, wie der Name unseres Podcasts einfach wirklich wie Arsch auf einmal auf dieses Thema passt, ja. Zukunft, Freiheit, eine junge Generation, die sich nicht länger da den Mund verbieten lassen will, ja, die wirklich unter Repressalien dieser staatlichen Struktur dasteht, einer kommunistischen Partei, die vorschreiben will, wie öffentliche Meinung zu funktionieren hat und das quasi unter einem Deckmantel tut, nach dem Motto, es hätte was mit Regularien zu tun. und die dann Wege gefunden haben, über VPN und so weiter Protest zu organisieren. Dass das dementsprechend an Gewalt ausgeartet ist, ist natürlich ein unschöner Nebeneffekt, den will ich gar nicht beschönigen. Aber der Wille einer jungen Generation, sich ihre Freiheit zu erkämpfen, in einem Land aufzuwachsen, wo eben nicht nur eine Handvoll etablierter Leute an der Spitze Freiheit genießen und Wohlstand, sondern ein Land, wo jeder quasi mitbestimmen kann, wo dieses Land sich hin entwickelt, dass es wirtschaftlich aufwärts geht für alle, dass sich dieses Land prosperiert, und dass die jungen Leute da sind und das selber in die Hand nehmen und sich eben nicht darauf verlassen, dass irgendwer anders das tut, sondern dass sie quasi die sozialen Netzwerke nutzen, um sich zu organisieren, zu protestieren und dann tatsächlich es schaffen, dass es jetzt zu einem Wechsel der Regierung kommt und wahrscheinlich damit auch zu einem Wechsel vor allem in den politischen Führungsebenen, was es für Angebote gibt an die Bevölkerung, dass jetzt eine Interims-Premierministerin quasi eingesetzt wurde, ehemalige oberste Richterin, die sich hart dem Antikorruptionskampf schon damals verschrieben hat, die 2 Jahre, die sie am obersten Gerichtshof war. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass wir gerade auch woanders in vielen Ecken auf der Welt sehen, wo Demokratien eher bröseln, die existieren, an den ein oder anderen Ecken wirklich gefährdet werden und nicht den Rückhalt in der Bevölkerung genießen, dass es genau da umgekehrt ist, dass es da ein junges Land gibt, was sich im Aufbruch befindet, revitalisiert hin zu einem Land, was sich so stark dafür einsetzt, eine richtige Demokratie zu werden. Das finde ich einfach echt atemberaubend in diesen Protesten. Das macht mir persönlich wirklich echt Hoffnung, dass gerade die junge Generation doch weiß, wie wertvoll Demokratie sein kann, wie wichtig das ist, selbst mitentscheiden zu können, dass das nicht selbstverständlich ist und dass das ein Land ist, wo man genau das sieht, was den Namen auch unseres Podcasts verdient, nämlich Zukunft, Freiheit. Also da hat die Freiheit Zukunft, wenn du weißt, dass solche Leute dahinter stehen und so stark sich ihre eigene Freiheit erkämpfen, finde ich einfach fantastisch so.
Absolut. Super Schlusswort, würde ich sagen. Colin, ja,
getroffen.
Ich würde sagen, wir enden wie immer noch ein kurzer Hinweis auf Social Media. Ihr findet uns auf Instagram unter @zukunftfreiheit. Ihr könnt uns eine Mail schreiben unter kontakt@zukunftfreiheit.de. Ja, ansonsten findet ihr unsere nächste Folge wieder am letzten Mittwoch nächsten Monat auf allen gängigen Plattformen. Ihr könnt auch mal auf YouTube vorbeischauen. Dort findet ihr uns auch. Und wenn ihr Ideen habt, Anregungen, Wünsche für Themen, dann schreibt uns natürlich gerne eine Mail oder einfach über Insta. Und genau. Damit würde ich sagen, haben wir es für heute, oder?
Wunderbar, würde ich auch sagen, genau. Die nächste Folge, 29. Oktober. Ich habe extra das Datum nochmal rausgesucht. 29. Wunderbar. Oktober ist der letzte Mittwoch im Oktober dieses Jahr. Ja, dann haben wir es. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch einige interessante Dinge hier mitteilen können und die ihr vielleicht noch nicht so gehört habt. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und zuhört, wenn es wieder heißt Zukunft Freiheit. Dankeschön. Ciao, bis dann.